Ich fange einfach an. Wir lagen im Ehehafen und Eifersucht war an Bord. Vor Angst konnten wir nicht schlafen, vor Wut dachten wir an Mord. Ja, wenn das Schifferklavier an Bord erklingt, ja, dann sind alle Schlampen so still, ja, so still, weil eine jede nach ihrer Freiheit sich sehnt, die sie gern endlich wieder haben will. Ahoi, treue Gattin, ahoi, ahoi, lebt wohl, andere Liebchen, lebt wohl, lebt wohl. Jo.
Ja, hallo, schönen guten Abend zusammen. Ist ja Wahnsinn, so ein bisschen. Ihr seht an dem Raum, dass wir wirklich nicht mit so vielen Leuten gerechnet haben. Eigentlich sogar mit der Hälfte ungefähr. Total tolle Sache. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zur Auftaktveranstaltung von der diesjährigen Polyphantasia-Woche. Ich begrüße Gwendoline Altenhöfer, die heute den Abend bestreiten wird. Und freue mich ganz besonders, Gwendoline hier wieder in Erfurt zu begrüßen. Gwendoline hat in der Nähe von Erfurt eine Weile gelebt und war auch schon, hat auch schon Veranstaltungen hier gemacht, also vor zwei Jahren, drei Jahren.
So um den Dreh rum.
Auf dem Topf- und Söhne-Gelände zur Resonanzfreude. Überhaupt hat Gwendoline die Diskussion um nicht monogame Beziehungsmodelle und überhaupt nicht normative Lebensformen seit Jahren schon mit bereichert, sowohl irgendwie auch im akademischen hin und her und aber vor allem, glaube ich, als eine Person, die die Bewegung in der Hinsicht irgendwie mit begleitet hat und vor allem mit dieser Schrift mit der Krake, einem Zein für künstliche Beziehungsformen für unnatürliche Frauen, aus dem auch heute gelesen wird. Das ist prima. Die Veranstaltung wird vom Bildungskollektiv BIKO und von der Rosa-Luxemburg-Stiftung auch unterstützt. Und ansonsten wünsche ich uns und uns allen viel Spaß bei der Veranstaltung und bei der ganzen Woche. Und wer noch Lust hat, uns zu unterstützen, wir bräuchten zum Beispiel Freitag für die Party, die da in der offenen Arbeit stattfindet, noch Leute, die vielleicht was machen können, kann uns ja nach der Veranstaltung oder vielleicht auch morgen oder übermorgen ansprechen. Wir werden versuchen, dass wir so ab um 5 jeden Tag hier sind, dass man hier auch vorbeikommen kann, einen Kaffee trinken oder sonst was machen. Gut, dann würde ich jetzt das Wort an dich gerne übergeben.
Ja, danke. Ja, hallo, ich freue mich auch, dass so viele gekommen sind und als erstes auch nochmal danke für die Einladung hier nach Erfurt und an die Naturgruppe, dass sie diese Woche überhaupt organisiert, was mich auch in den letzten Jahren, wo ich nicht hier war, schon von Ferne gefreut hat sozusagen, weil ich finde, es gibt immer noch viel zu wenige Veranstaltungen zu dem Thema und da ist es auf jeden Fall eine Bereicherung in der Landschaft. Und bevor ich mit der Lesung anfange, wollte ich mich auch noch bei allen bedanken, die zur Krake beigetragen haben, also Tintenfische aller Geschlechter, die durch schriftliche oder Bildbeiträge oder auch durch die Verbreitung des Heftes mit dazu beigetragen haben, dass die Krake von einem kleinen Baby auch jetzt schon zu so einem richtig großen Tintenfisch gewachsen ist und auch immer mehr von immer mehr Seiten Futter kriegt sozusagen und die Beiträge auch von immer mehr unterschiedlichen Menschen zu uns kommen. Genau, und ich dachte mir, dass ich als erstes vielleicht ein bisschen was über die Anfänge der Krake erzähle, bevor ich was lese, einfach mal so ein paar Geschichten aus dem Hintergrund, die so nicht in den Heften zu lesen sind. Ich weiß auch nicht genau, ob alle, die da sind, dieses Heftchen schon kennen, aber das wird sich ja im Laufe des Abends ändern, genau. Jo, also am Anfang war es eigentlich so, dass ich die Idee hatte, so ein Heftchen zu machen, weil ich fand, es gibt einfach viel zu wenig zu lesen zu diesem Thema. Und außerdem hatte ich auch das Gefühl, es gibt oft nur sehr, sehr ernsthafte Sachen zu lesen. Und ich fand es eben eine gute Idee, dass es auch ein bisschen mehr Unterhaltung und lustige Sachen geben könnte. Und das ist so ein Lebensfunke der Krake schon immer gewesen, dass es einfach so einen großen Spaßfaktor haben muss, damit es auch quasi uns beim Machen beflügelt und dass es auch ein Ding ist, wo ich das Gefühl habe, das ist was einfach ein Grund war, das zu machen, dass ich das finde, es hilft auch genau bei diesem Thema, wo ja mit dem, dass es so wenig Möglichkeiten in der Welt gibt, was anders zu machen in Beziehungsgeschichten. Damit hat man ja dann auch oft zu kämpfen mit irgendwelchen Sachen, die du halt einfach gelernt hast und es geht dann irgendwie doch nicht so schnell so anders zu machen oder mit eben diesen Eifersuchtsgeschichten und so weiter. Und da wird es oft dann auch sehr dramatisch und da finde ich, ist das der Humor und das Lachen immer eine sehr befreiende und bewegende Kraft und auch wenn man mit eben den ganzen Reaktionen zu tun hat, die im Umfeld vielleicht sind auf diese Lebensweise, die ja oft sehr verurteilend sind für so ein nicht monogames Leben. Da hilft es auch sehr einfach, nicht alles so ganz ernst zu nehmen. Und also ganz am Anfang war uns aber auch überhaupt nicht klar, was wir da anfangen. Also es war mehr so, oh ja, wir machen mal zusammen so ein lustiges Heftchen und dann, wie wir das Heftchen irgendwie zusammengebastelt hatten, ging es um die Frage, wie viel Stück kopieren wir denn von dem Ding. Und ja, die Albertine meinte dann, also sie kennt sowieso niemand, der sowas lesen würde. Und naja, ich habe vielleicht ungefähr 12 Freundinnen, die das lesen. Und kopieren wir doch mal so 13 Stück. Und dann habe ich gleich gesagt, Mensch, aber ich kenne von dir schon mindestens 10 Freundinnen, die sehr beleidigt sein werden, wenn du ihnen keine zu lesen gibst. Und wir müssen auf jeden Fall mindestens 30 Stück kopieren. Und inzwischen ist es so, dass wir von jedem Heft ungefähr 300 Stück immer kopiert haben. Sind jetzt noch nicht von jedem Heft alle 300 unter das Volk gebracht, aber es hat sich dann doch in eine etwas andere Dimension entwickelt, als wir es am Anfang so dachten. Genau. Und in dieser kleinen Geschichte kommt auch schon so zum Ausdruck, dass die Albertine und ich als die Hauptbastlerinnen an der Krake ein bisschen unterschiedliche Umgangsweise mit der Sache haben. Also es ist sozusagen, ich bin so die Öffentlichkeitstante und die Albertine scheut das Rampenlicht total und stellt sich immer vor, dass das niemand lesen will und auch niemand lesen wird. Und wenn ihr das irgendwie zu sehr ins Blickfeld rückt, dass das tatsächlich welche lesen, dann kommt sofort die Schreibhemmung. Also dann geht es irgendwie nicht mehr so gut, das zu machen. Obwohl sie eigentlich dann wiederum, wenn das Ding fertig ist, sich schon freut zu sehen, dass es doch auch welchen gefällt und dass dann schon die Motivation fürs nächste Heft auch wieder steigert. Aber genau. Und bei mir ist es so, dass ich mir das eigentlich schon gern vorstelle, dass auch welche lesen. Und wenn ich mir das so radikal wie sie vorstellen würde, dass kein Schwein es interessiert, dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr weitermachen. Und ich hatte auch jetzt im letzten Heft war das nicht so, aber ich hatte in den ersten 3 Heften zumindest immer so eine Krise, so kurz vor der Fertigstellung, wo ich dachte, boah, das ist alles so langweilig. Also wenn du es dann auch schon öfters gelesen hast und angefasst 25 Mal und so weiter und alles total auswendig kennst. Und ich dachte, oh, was ist das für ein alter Käse? Das will doch kein Schwein wissen, ja? Und dann hatte ich immer so eine Weile, wo ich dachte, Mensch, was machst du dir den ganzen Stress hier irgendwie? Ja, und dann musste das halt einfach, nachdem es fertig war, ein paar Wochen ruhen. Und naja, meistens habe ich es im Endeffekt erst noch ein paar Monate später erst wieder angeguckt, das Ding, und dann festgestellt, dass doch was Interessantes drinsteht. Ja, aber das war jetzt zum Glück in der letzten Nummer nicht mehr so. Dafür gab es andere Schwierigkeiten. Also es ist auf jeden Fall immer ein sehr abenteuerliches Unterfangen, so eine Krake herzustellen. Deswegen habe ich auch von Anfang an gesagt, also weil wir sind ja auch eben dafür Wahlfreiheit in der Gestaltung von Beziehungen. Und also meine Beziehung zu Krake, habe ich gesagt, das ist eine heiße Affäre und nicht mehr. Ja? Also weil ich, die Albertina hat gleich gesagt, ah, das ist mein Kind, ja. Und ich so, bist du wahnsinnig 20 Jahre? Also nee, das geht ja gar nicht hier und das ganze Jahr über und um Himmels Willen, ja. Da bei mir eben so, ja, wenn die Krake fertiggestellt werden muss, dann ist die heiße Phase und dann bin ich auch voller Leidenschaft und irgendwie habe nicht mehr viel Augen für irgendwas anderes. Und danach bin ich aber völlig platt und bin so froh, dass es eben bloß eine Affäre ist und erst wieder dann in einem Jahr und so denke ich dann. Aber in echt ist es dann meistens eben doch so, dass es nicht erst in einem Jahr oder in einem halben Jahr anfängt, sondern es hat sich so entwickelt in den letzten Jahren, dass eigentlich schon ja, dadurch, dass die Albertina da eben auch ein anderes Temperament hat und über das ganze Jahr kontinuierlich dran ist, eigentlich jetzt bei der Nummer 5, muss man sagen, während wir die Nummer 5 gemacht haben, schon für die Nummer 6 die Artikel anfingen, so zu entstehen manche. Und das ist jetzt quasi eine Bewegung in Richtung von Albertines Idealzustand. Da sieht man auch, das Zeitmanagement von uns beiden ist doch auch ein bisschen unterschiedlich. Also ich bin jetzt nicht ganz die auf den allerletzten Drücker-Person, aber doch so eher zeitnah die intensive Fertigungsphase. Und ja, die Frau Albert hätte es gerne wahrscheinlich schon ein halbes Jahr komplett unter Dach und Fach, ein halbes Jahr vorher. Und ich, wenn ich dann eben so 2 Monate vorher erst anfange, richtig in Schwung zu kommen, dann kann sie schon mal auch ein bisschen nervös werden. Ja, genau. Und dann muss man das halt eben irgendwie unter einen Hut bringen. Aber ich habe jetzt schon eingesehen, dass es irgendwie zwar eigentlich die heiße Affäre von mir ist, aber doch irgendwie auch schon mein Kind, weil also ich habe, also es ist eben jetzt keine Affäre von einmal und nie wieder. Es ist halt dann so doch so was anderes geworden von, ja, irgendwie habe ich so lieb gewonnen, dass ich dann auch nicht mehr vorstellen kann, damit aufzuhören, selbst wenn ich quasi kurz nach dem Erscheinen des Heftes meistens schon in so einer Tiefphase bin, wo ich dann auch manchmal echt das Ding nicht mehr sehen kann. Ja, also bei der Nummer 5 hatten wir aber auch eine ziemlich krasse Anhäufung von Ereignissen, ja. Also erstmal, ja, wir lernen ja dazu. Technisch und druckmäßig sind wir zwar nicht so versiert, aber wir sind jetzt für den ersten Schwung Kraken schon immer in Nürnberg ein paar Mal zu demselben Copyshop gegangen, den zwei Damen machen, die so ganz lustig sind und wo es auch irgendwie angenehm ist, dieses Heft dort zu kopieren, weil es will einen vielleicht ja auch nicht allen Menschen so in die Hände geben. Und eine davon beherrscht auch den Kopierer richtig gut, aber es ist immer nicht so sicher, welche gerade da ist, weil die andere ist die Chefin. Und dann war das jetzt so, dass uns die Chefin gesagt hat, dass wir nicht an dem Tag, wo wir eigentlich wollten, die Krake kopieren kommen können, weil sie da nicht da ist. Und die andere weiß nicht Bescheid. Wobei die andere es eigentlich meistens immer besser hingekriegt hat. Das war dann total doof, weil eben, wie gesagt, wir versuchen das immer zu optimieren, den Prozess der Produktion. Und dann hatte ich nämlich Monate vorher schon dort angerufen, um mich zu vergewissern, dass sie sich da drauf vorbereiten, dass sie wieder so einen Großauftrag kriegen, weil in so einem Copyshop, also 300 solche Heftchen, die ja auch einige Seiten haben, ich habe es mal ausgerechnet, wie viele 10.000 Seiten das dann sind, diese Kopien, also ist jetzt schon was, was du jetzt nicht jeden Tag vielleicht reinkriegst. Und dann meinte sie aber eh schon so, ja, rufen Sie ja kurz vorher nochmal an und sagen Bescheid, weil ich weiß nicht, ob ich es mir merken kann und so. Und wir hatten auch schon in den letzten Jahren so die Probleme von, es ist Ihnen dann das Papier ausgegangen, Sie hatten einfach nicht so viel A3-Papier. Und deswegen dachte ich, es ist gut, wenn Sie vorher vielleicht nochmal Papier bestellen. Und habe also dann 1,5 Wochen vorher nochmal angerufen. Und, sie wissen schon, dass wir dann kommen, ja, werden sie schon Papier bestellen und so. Und wie ich dann eben in der Woche vorher wieder angerufen habe, war es, nee, also an dem Tag geht gar nicht und da ist dann irgendwie auch niemand da. Und also können sie es nicht irgendwie anders. Und dann war irgendwie, wie ich dann sagte, okay, vielleicht dann und dann, an dem Tag genau der Kopierer kaputt. Und irgendwie unser gesamtes Zeitplan-Dings ist irgendwie durcheinander gekommen, woraufhin wir uns dann entschieden haben, irgendwie ein bisschen umzustellen, den Zeitplan. Genau, aber dann kam also noch dazu, dass zu diesem ganzen Problem mit dem Copyshop und der Kopierer ging dann noch ein zweites Mal kaputt in der Woche, auch noch eine gute Freundin von uns, die allerdings eine sehr überzeugte Anhängerin der Monogamie ist, in ein komplettes Trennungsdrama geraten ist und dann plötzlich mit diesem Drama dort bei uns auf dem Sofa saß. Also weil wir haben das, also für die heiße Phase haben wir uns bei der Albertine versammelt und quasi diese Geschichte sich dann auch noch mit in die den angespannten Zeitplan, wie das alles fertig werden sollte, mit hineingewoben hat. Dann hatte auch noch die Frau Professor Lutzke, welche dieses Jahr unsere Praktikantin war, also es war ihr selbstgewählter Status im Rahmen des ganzen Projektes, hatte dann irgendwie auch noch ganz arge, miese Rückenbeschwerden, mit denen irgendwie zurechtgekommen werden musste. Ich musste nochmal zum Arzt wegen einem Fahrradunfall, den ich hatte. Und ganz zum Schluss, wie wir dann sozusagen eigentlich fertig waren und ein paar Leute kommen wollten, um das mit uns in der Eisdiele zu feiern, kam plötzlich dort in der Wohnung Rauch aus der Wand. Und es hat sich herausgestellt, dass da irgendwie so ein Kabelbrand oder irgendwie sowas war. Also es war wirklich ein Szenario, wo ich dachte, na super, es könnte echt in keinem schlechten Film besser sein. Zum Glück kam dann eine Sicherung raus und so weiter und kam dann auch keine Stichflammen raus, sondern hat sich das wieder beruhigt. Und wir sind dann doch noch Eis essen gegangen und so, aber es war echt so ein Ding von, oh je, endlich ist das Teil fertig und ich musste dieses Jahr tatsächlich mal eine Woche warten, bis ich es wieder angucken konnte. Genau. Aber jetzt ist mein Herz wieder in heißer Liebe entbrannt und alles ist vergessen und ich werde sicherlich wieder mit voller Begeisterung weitermachen. Also genau, so ein bisschen zu den abenteuerlichen Hintergründen dieses Heftchens. Und jo, jetzt dachte ich mir, ist vielleicht mal ganz lustig zu gucken, was ich im ersten Vorwort von der ersten Krake geschrieben habe. So um nochmal zu gucken, was war eigentlich der Anfang. Genau, damit fange ich jetzt an. Liebe Herzensbrecherin, liebe Schlampenfreundin, liebe treulose Leserin. Zu Anfang meiner polyamiden Karriere, das ist auch noch ein guter Beweis dafür, dass anfangs die Albertine nämlich so tun wollte, als würde nur ich das Heft machen. Das ist deswegen alles nur in Ich-Form geschrieben, aber zum großen Teil hat sie es mir diktiert. Sah ich mich um, was es denn für Regeln gäbe über das Führen künstlicher Beziehungen und welche Alternativen zur Monogamie von anderen schon erprobt worden waren. Ich sah mich auch deswegen um, weil ich gerne recht unreguliert leben wollte, aber dennoch wissen, welche Regeln im Raum stünden, welche Gefahren ein Regelbruch mit sich bringen könnte, mit welchen Reaktionen von meinen Mitlesben ich möglicherweise zu rechnen hätte. Meine Nachforschungen erstreckten sich auf den Freundinnen- und Bekanntenkreis, die Schlampenverwandtschaft sowie auf allgemein zugängliche Druckwerke. Eines der Ergebnisse meiner Umschau ist diese erste Nummer der Krake mit ihrer Zusammenstellung historischer Dokumente. Die Krake ist ein Magazin, das Beiträge über künstliche Beziehungen versammelt und verbreitet. Es handelt sich um Beiträge in Schrift und Bild sowie Lieder. Weil ich selber eine alte Lesbe bin, liegt der Schwerpunkt meiner Auswahl auf dem Liebesleben der Lesben. Denn diese Sammlung wurde ganz nach meinem persönlichen Geschmack und Erfahrungshintergrund zusammengetragen. Unter anderem, weil ich finde, dass es zu diesem Thema immer noch nicht sehr viele Lesbenstimmen zu lesen gibt. Es sind aber auch Beiträge aus Bi- und Hetero-Welt zu finden, die mir gefallen. An dieser Stelle möchte ich mich auch vorsorglich gegen folgende Vorwürfe aus der Leserinnenschaft verwehren. Das Heft sei neutral und vermittle objektive Wahrheiten. Das Heft sei professionell gemacht. Das Heft sei ein kommerzielles Medium. Die Beiträge bildeten miteinander ein in sich schlüssiges Wertesystem. Die Ratschläge und Beziehungsmodelle seien von allgemein menschlicher Gültigkeit und ein universeller Weg zum Glück. Das alles ist nicht der Fall. Während der Produktion der Krake stand ich unter dem starken Einfluss des gewissenlosen Flittchens Albertine, das die Gestaltung des Magazins mit Einflüsterungen begleitete und mir unglaubliches Material, vor allem Bilder, unterschob. Ihr gilt hier mein besonderer und aufrichtiger Dank. Das hat sie nicht diktiert. Genau, wir machen auch manchmal das Spiel, findest du, was ich noch reingeschmuggelt habe ins Heft und so. Das Layout wurde von folgenden Grundsätzen geleitet. Die gerade Linie ist gottlos, 100 Wasser. Und das hier ist selbst gebastelt und so soll es auch ausschauen, 1000 Feuer. Ich will keine schmutzabweisende Hochglanzoberfläche, die den Vorgang der Herstellung verleugnet. Die Betrachtenden sollen sehen, dass das von Menschenhänden wie ihren zusammengefügt ist. Sie sollen sich eingeladen fühlen, selbst an der Produktion des schriftlichen und bildlichen Gesprächs in unserer Gesellschaft teilzunehmen und ihre eigenen Lebenswelten einzubringen. Statt von perfekten Bildern und Schriftsätzen beeindruckt zu schweigen und das Feld den professionellen Idealbildproduzierenden und Medienmonopolisten zu überlassen. Welche also Lust haben, die Texte und Bilder zu schlampigen Lebensweisen zu vermehren und ihre eigenen Erlebnisse mit der Welt zu teilen, die können Sie an polylogo@gmx.de senden und einer zweiten oder auch jetzt inzwischen sechsten Ausgabe der Krake hoffnungsvoll entgegensehen. Und jetzt geht's los, liebe Lesende. Werft euch in die unzähligen Fangarme der unersättlichen Krake und lasst euch in künstliche Beziehungen mit unnatürlichen Frauen verwickeln. Ihr werdet nie wieder dieselben sein und ihr werdet es nie bereuen. Genau, und das ist eben auch eine Idee bei der Krake, dass es wirklich uns darum geht, dass die Krake ein Raum sein soll, wo auch ganz unterschiedliche Perspektiven auf wie Beziehungsleben anders gestaltet sein kann, als nach dem 0815-Modell zu Wort kommen und dass dadurch, dass es eben so einen Gesprächsraum gibt, auch die Möglichkeit entsteht, darauf wieder anzuknüpfen und weiterzuentwickeln und auch quasi Menschen miteinander ins Gespräch kommen können, die sie sonst auch nicht unbedingt aufeinandertreffen würden oder miteinander zu tun hätten. So. Genau. Und wir haben ja in der ersten Krake so ein bisschen so getan, als gäbe es da schon so ein Gespräch und als gäbe es auch welche, die diese Wörter verwenden, die wir teilweise gerade frisch erfunden hatten und so. Und das, was total schön ist, dass dieser ganze Quatsch, den wir uns ausgedacht haben, sich jetzt wirklich so verbreitet hat und welche sich gefunden haben, denen es auch Spaß macht und die mitmachen und dass es jetzt wirklich Sachen gibt, die wir uns da beim ersten Mal einfach nur mal so behauptet und in den Raum gestellt haben. So. Genau, also das ist was, wo ich auch immer wieder selber staunen muss und denke, wow, wie krass ist das denn? Ja, also irgendwie haben wir uns da so einen Spaß gemacht und gar nicht gewusst, ob es denn überhaupt Resonanz gibt und dann ist es tatsächlich so gewesen und das ist einfach, ja, echt wie so ein kleines Wunder für mich, ja. Genau, und jetzt sollte es ja auch eben die brandaktuelle Nummer sein und da mache ich jetzt einfach mit dem Vorwort von der Nummer 5 ein bisschen weiter. Die Nummer 5 hat den Themenschwerpunkt, wie ja schon angekündigt, über das Durchlavieren zwischen schlampigen Begierden und monogamen Sehnsüchten, also das Thema auch richtig und falsch in dieser alternativen Beziehungswelt, die sich ja auch quasi als eine eigene Kultur formiert und wo dann welche sich auch fragen, ja, was ist denn jetzt in dieser Kultur korrekt oder nicht korrekt? Genau. Und nachdem das ein Thema ist, das viele bewegt, haben wir das ganz am Puls der Zeit aufgegriffen. Wir behaupten ja auch manchmal, dass wir irgendwelche Themen im nächsten Heft machen werden und dann machen wir es doch erst im übernächsten und so. Ich weiß nicht, dieses Thema war, glaube ich, gar nicht angekündigt. Sehr geehrte richtige und falsche Schlampen, hochwohlgeborene, doppelzüngige Schlangen und polyfidele FalschspielerInnen. Was wir euch schon lange sagen wollten, wir lieben euch alle und für immer und nur euch. Viele wollen uns das allerdings nicht glauben und werden von Zweifeln zerfressen, ob sie richtig sind, richtige, ordentliche Schlampen und würdige LeserInnen der Krake. Nun, wir sollten uns auch nicht wundern, zitieren wir doch seit Krake Nummer 1 bei jeder Gelegenheit den Ausspruch, alle Weiber lügen. Außerdem ist es natürlich sehr, sehr schwierig, eine richtige Schlampe zu sein. Weil das Wichtigste an einer Schlampe ist ja, dass sie nicht richtig ist, dass sie es nicht so macht wie vorgeschrieben. Nur welche Vorschrift muss eine brechen, damit sie richtig falsch ist? Und welche legen das fest? Muss ich heute schon wieder machen, was ich will? Fragt sich die geplagte Neuschlampe dann an manch unübersichtlicher polytechnischer Situation oder ruft gar mit der Feministin aus dem Comic in diesem Heft, Ach, wie einfach war mein Leben, als ich nur an die eine dachte. Und will vielleicht im nächsten Moment im Boden versinken vor Scham über ihre monogamen Sehnsüchte. Wo immer Schlampen, Kraken, Politanten sich versammeln, entsteht bei interessierten Neulingen und selbst bei altbekannten Versammlungsteilnehmenden insgeheim und seltener auch offen die Frage, welche auf der Polyparty mittanzen dürfen und welche zu Hause bleiben und Monopoly spielen müssen. Und wie viele Häuser und Straßen voller heißer Affären und bei Monopoly gesammelt werden müssen, um von diesem Zug abspringen zu dürfen und sich in die Fangarme der großen Krake zu stürzen. Oder um gar den Titel einer Pro-Poly zu erwerben, einer Professional Poly-Person. Und ganz besonders bohrt immer die Frage, ob eine oder einer selber die nötigen Kriterien erfüllt oder etwa Gefahr läuft, als Betrügerin aufzufliegen. Dabei ist diese Gewissensforschung gar nicht nötig, denn hier heißt es Spaß für alle, Eintritt frei. Weil das mit dem Richtig und Falsch aber so ein bewegendes Thema ist und gar nicht so einfach, aber schon sehr spannend, haben wir es zum Schwerpunkt der Krake 5 erkoren und uns brennende Fragen gestellt. Zum Beispiel, wie kommen die Theorien und Ideale zustande, die eine im Kopf hat? Was tun diese Ideale, wenn sie auf andere Ideale in anderen Köpfen treffen? Und was passiert mit der Theorie, wenn sie auf die Praxis prallt? Und was soll das schon heißen, eigenmächtig lieben? Da kommt eine doch sehr schnell an Grenzen dessen, was sie so ganz frei entscheiden kann in dieser Gesellschaft, meint dazu auch eine unserer Interviewpartnerinnen. Wir präsentieren in Interviews, Comics, historischen Dokumenten und politischen Traktaten Beispiele dafür, wie es im richtigen Leben zugeht. Wie sich welche durchlavieren zwischen ihren schlampigen Idealen und ihren monogamen Sehnsüchten. Wie sie sich ein schönes Leben machen, trotz scheinbarer Widersprüche, zum Beispiel zwischen monogamer Seele und polygamem Körper. Wie sie als Neuschlampe auch in der Wirrnis völlig unbekannter Gefilde voller unvorstellbarer Überraschungen nicht versäumen, sich an den Früchten der ungeahnten Möglichkeiten zu laben. Und allerlei Auf- und Anregendes mehr. Genau, das Vorwort ist seit der Krake Nummer 1 auch sehr viel länger geworden, ungefähr 3-mal oder 4-mal so lang. Aber ich lese jetzt nicht ganz alles, sondern vielleicht noch hier. Und endlich, nach der langen Durststrecke von 2 Jahren, wieder eine Beilage zur Krake. Eine Beilage von allerhöchstem kulturschaffenden Potenzial. Meine Damen und Damen, beachten Sie unser einmaliges, noch nie dagewesenes und absolut unentbehrliches Schlampenliederbuch. Ein Kleinod nicht nur für die Abende am Schlampenhaus Lagerfeuern, die musikalische Untermalung der nächsten Schlamping-Out-Feier oder Altjungfern-Geburtstagsparty, nicht nur eine Gedächtnisstütze für Rekrutinnen der Heilsarmee-Division Krake oder eine praktische Textsammlung für Schlampenchöre, unnatürliche Demonstrantinnen und MusiklehrerInnen. Nein, auch die musikalisch gänzlich uninteressierte Lesendenschaft wird dieses Werk zu schätzen wissen. Ist es doch eine Sammlung von Lyrik aus allen von Kraken durchschwommenen Beziehungsmeeren, reich bebildert mit Darstellungen polyphoner Lustbarkeit aus allen Jahrhunderten. Eine Sammlung von Krakendichtkunst, die auch ohne den glockenhellen Klang fröhlich trällernder Polykehlen das Herz der Kennerin erwärmen wird. Genau. Das ist unser tolles Liederbuch, das angekündigt war und auch erschienen ist, obwohl es wirklich total auf den letzten Drücker war, mit diesem Copyshop dann auch noch, weil da ist dann nochmal der Klammerapparat kaputt gegangen. Und dann war ich schon unterwegs zu so einer Lesung ohne die Liederbücher, aber die Frau Albert hat sie mir dann noch hinterhergeschickt. Die Post hat wieder den Run gewonnen und sie kam noch rechtzeitig an. Und dann wurde gleich bei dieser allerersten Lesung tatsächlich gemeinsam aus dem Liederbuch gesungen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich war fast zu Tränen gerührt, also wirklich.
Willst du es nicht wiederholen?
Ja, so gerne. Besteht daran Interesse, das jetzt sofort zu machen oder eher zum Ende der Lesung?
Hinterher.
Hinterher, ne? Passt besser so im Anschluss. Wir lagen im Ehehafen, war da das Lied der Wahl. Also vielleicht noch, falls ich irgendwas komplett Unverständliches reden sollte, bin ich auf jeden Fall für Zwischenfragen aufgeschlossen. Es ist ja auch teilweise ein sehr eigener Humor und eben auch diese ganzen Wortschöpfungen und so. Ich habe das inzwischen überhaupt nicht mehr so unter Kontrolle. Es ist auch echt total lustig, weil so am Anfang habe ich dieses Wort Schlampe ja auch irgendwie nicht wirklich gut über die Lippen gebracht. So. Und inzwischen habe ich mich so dran gewöhnt, dass ich überhaupt nicht mehr drüber nachdenke. Und jetzt war ich neulich im Copyshop, um wieder mal irgendwas ausdrucken zu lassen, einen Flyer, und hatte halt das Dokument dann irgendwie Schlampen irgendwas genannt. Und dann, auf diesem Stick, da sind ganz viele Sachen, also das ist so ein PDF, also ja, das heißt, das ist dieses mit Schlampen, ja. Und dann hat sich die Frau so kaputt gelacht und die war total freundlich und das war wirklich so ein nettes Lachen, wo ich dann eben auch gedacht habe, oh, so am Anfang hätte ich mich das nie im Leben getraut und wenn mir das passiert wäre, wäre es mir nur so peinlich gewesen. Und jetzt habe ich irgendwie sowas von gar nicht dran gedacht gehabt, dass es mir erst in letzter Sekunde aufgefallen ist und bis ich es irgendwie gecheckt habe, hat sie auch schon total gelacht. Und es war eigentlich überhaupt kein Ding und so. Und das finde ich ist auch echt schon der Krake total viel zu verdanken, dass dieses Sprachliche sich verändern so für mich passieren konnte. Und dass es da so quasi auch Gegenüber dafür gibt, das so zu sprechen. Weil wenn du das immer nur so alleine vor dich hin sagst, hat das ja auch nicht dieselbe Wirkung, wie wenn es eben auch einen größeren Kreis von Menschen gibt, die das auch verwenden in diesem positiven Sinn. Genau. An der Stelle auch nochmal einen Gruß und einen Dank an die von der Schlampagne, die das überhaupt erfunden haben mit der Schlamperei und dem Schlampentum und so. Da war ich, hat mich Michel vorhin gefragt, ob ich damals auch schon dabei war, aber da war ich noch zu klein sozusagen. Da war ich mit meinem Schlampenleben noch nicht so weit, wie das vor circa 11 Jahren mit der Schlampagne losging. Da habe ich da erstmal nur eine wissenschaftliche Arbeit drüber geschrieben. Tja. Hier hat Sattler. Genau, aus die Nummer 4, ich dachte, ich lese jetzt nicht nur aus der Nummer 5, weil es irgendwie in allen Heften so tolle Sachen gibt. Und weil zum Beispiel eben auch das Thema der Nummer 4 mir sehr am Herzen liegt, nämlich die alten Jungfern, weil es ja hier auch in unserer Gesellschaft auch diese unglaubliche Liebes- und Paarungspflicht gibt und für mich das aber auch total wichtigen Zusammenhang gibt zwischen dem altjüngferlichen Leben und dem Schlampenleben. Also für mich sind welche, die eben gar keine Arten von Liebes- und sexuellen Beziehungen eingehen wollen, auch auf jeden Fall Teil dieser alternativen Beziehungskultur. Und der gesellschaftliche Umgang mit solchen ist, finde ich, für mich in einem total starken Zusammenhang, auch wie der gesellschaftliche Umgang mit denen, die eben zu viel von diesen Beziehungen eingehen. Also es ist irgendwie ein total kleines Fenster. Du darfst genau und du musst genau diese Zweier-Sache machen und irgendwie 0 oder 3 ist schon total falsch. Ja. Und der Artikel ist jetzt von Albertine. Die Vorworte sind immer mehr so ein Gemeinschaftsprodukt. Über die Verwandtschaft von Schlampen und alten Jungfern. Also ich lese jetzt auch nur Auszüge, das ist ein ziemlich langes historischer Überblick und so. Ein Lieblingsthema von Alberta Albertine. Ich persönlich halte ja die alten Jungfern für die Ahnen und Zwillingsschwestern der Schlampen. Beide streben ein Leben in Selbstbestimmung an und wünschen sich größere Freiheiten, wofür sie wüst beschimpft wurden. Was die einen zu viel machten, machten die anderen zu wenig. Außerdem gab es, wie wir noch sehen werden, die Variante, dass eine durch zu große Schlamperei in der Jugend später zur alten Jungfer wurde. Folglich gilt die Ehe bis in die jüngste Zeit nicht als eine mögliche, sondern als die menschliche Lebensform schlechthin. Ein Happy End ist ohne Hochzeit immer noch undenkbar. Trotzdem mussten offensichtlich seit jeher nicht wenige Frauen mit mehr oder weniger großem Nachdruck dazu aufgefordert werden, sich zu verheiraten. Zusätzlich wurden die Alternativen für Frauen, sofern überhaupt vorhanden, so ungemütlich wie möglich gestaltet. Nörgel- und zanksüchtig, missmutig und scharfzüngig und doch eine willkommene Arbeitskraft, die alte Jungfer im Mittelalter. Bereits im Mittelalter bildeten sich diverse Spottnamen und gemeine Bräuche heraus, mittels derer Frauen in die Ehe getrieben werden sollten. Einer davon war das Pflugziehen. Frauen, die bis zur Fastnacht, dem beliebtesten Heiratstermin des Jahres, ohne Mann geblieben waren, wurden am Aschermittwoch aus ihren Häusern gezerrt und vor einen schweren Pflug gespannt, den sie dann unter dem Gejohle der Zuschauer durch das Dorf ziehen mussten. Die meisten durften nicht, doch welche konnten, die mussten. Die Ehe als die Wirtschaftsgemeinschaft der Freien und Reichen. Im Mittelalter gab es jede Menge unverheiratete Personen. Viele konnten oder durften aufgrund ihrer wirtschaftlichen Lage oder gesellschaftlichen Stellung gar nicht heiraten. Deshalb wurde Ehelosigkeit nur bei denen als Normbruch geahndet, die in der Lage waren, eine Familie zu gründen und zu finanzieren. Bereits damals wurden folgende charakterliche Mängel als Ursache für Ehelosigkeit festgestellt: übertriebene Empfindlichkeit, Hysterie, Nörgel- und Zanksucht, Missmut, Missgunst, Gehässigkeit, Scharfzüngigkeit, Klatsch, Läster und Intrigensucht. Dennoch waren Unverheiratete noch eingebunden in die Familie, die kein Hort der Liebe und Romantik, sondern eine Produktions- und Arbeitsgemeinschaft war, zu der auch Mägde und Knechte gehörten. Als zusätzliche Arbeitskräfte waren die Tanten, Schwestern und Cousinen durchaus willkommen. Genau, jetzt mache ich mal hier so einen Riesensprung vom Mittelalter zu der jüngeren Vergangenheit. Die Überschrift ist: sich schick machen und ins Schicksal schicken oder unrasiert und unhygienisch. Heute ist die explizite Drohung mit der alten Jungfer kaum mehr nötig. Dass Schönheit das Wichtigste für eine Frau ist, gilt als selbstverständlich. Und seit operativ alles möglich erscheint, wird es für demokratisch gehalten. Die Frauen beschäftigen sich freiwillig und gerne mit dem Schönmachen. Zu freiwillig und gerne hat Sandra Bartke Folgendes zu sagen: Frauen werden durch Modediktate und Verhaltensanweisungen von allen Seiten, nicht zuletzt durch Frauenzeitschriften, diszipliniert. Das richtige Leben beruht auf ständiger Körperkontrolle und Selbstdisziplin. Die Praktiken der Selbsteinwirkung gehen von Diäthalten über richtige Schlaf-, Ess- und Freizeitgewohnheiten bis zum perfekten Styling, damit dem Schönheitsideal Folge geleistet wird. Das aber ist fremdbestimmt und unerreichbar, sodass Schuldgefühle geradezu vorprogrammiert sind. Sie treten ein, wenn die Selbstdisziplinierungsmaßnahmen unterbrochen werden. Die Selbstpraktiken des Unterwerfens bedingen eine viel unfreiere Körperhaltung als die der Männer. Und der scheinbar autonome Lebensbereich des Schminkens, Kochens, der Frauengespräche unter Freundinnen ist in Wahrheit kein Freiraum, sondern durch herrschende Normen völlig kontrolliert. Bartke setzt ein modernes Patriarchat von unterdrückenden Machtstrukturen, die anonym bleiben, an die Stelle einfacher Männerherrschaft. Einsame alte Jungfern haben doppelt so viele Ansprüche und viermal so viele Menschen, die sie ihnen erfüllen. Ein weiterer mieser Trick ist, die Frauen glauben zu machen, dass sie ohne ordentliche Beziehung alleine sind. Und noch schlimmer, im Alter ganz alleine sein werden. Ohne die geringste Chance, andere kennenzulernen. Und gegen Einsamkeit kann nur die Verwandtschaft helfen, Kinder und Ehegatten, welchen Geschlechts auch immer. Aber auch hier können sich die alten Jungfern ins Fäustchen lachen. Hat sich nämlich herausgestellt, dass alte Frauen, deren Partner seit mehr als 10 Jahren tot sind, über ein größeres soziales Netz verfügen als Verheiratete gleichen Alters. Und gänzlich Unverheiratete haben ein noch größeres. Nach einer Studie von Walter Bien am Deutschen Jugendinstitut zählen alleinlebende Singles doppelt so viele Verwandte, 2,5-mal so viele FreundInnen und 6-mal mehr NachbarInnen zu ihrem engeren persönlichen Kreis als jene, die mit PartnerInnen und Familie leben. Dabei zeigt sich allerdings ein eklatanter Geschlechtsunterschied. Es sind deutlich mehr Frauen als Männer partnerlos, sie sind zufriedener mit ihrem Leben und haben größere soziale Netzwerke. Trotzdem werden, genau wie vor 100 Jahren, in der Frauenerziehungsliteratur wie Brigitte und Co. unermüdlich Ratschläge gegeben, wie der Singles-Status so kurz wie möglich gehalten werden kann. Nicht zuletzt sind wie gehabt die hohen Ansprüche der Eheverweigerinnen im Visier. Wenn sie erst das Alleinleben genossen haben, wollen sie nur eine Partnerinnenschaft eingehen, wenn diese auch ihre Lebensqualität erhöht. Und spätestens seit der Einführung der Homo-Ehe gibt es auch lesbische und schwule alte Jungfern. Sehr verdächtig. Und besonders unnatürlich. Suchen sie doch ihr Glück eigensinnig. Unvorstellbar, ohne Sex, ohne Liebe. Ha, und nicht mal von anderen Geschlecht frustriert, sondern am Ende enttäuscht vom Gleichen. Heute gehört ja Sex zwingend zum Leben und bei zu wenig Sex wird, genauso wie früher bei zu viel, mit schweren Krankheiten, frühzeitiger Alterung und Ähnlichem gedroht. Da sind auch ein paar sehr lustige historische Beispiele zu diesen Drohungen dabei. So haben wir unser süßes Leben, das wir als Schlampen führen können, unter anderem all den alten Jungfern und Mannweibern zu verdanken. Selbst wenn sie das nicht alle im streng physischen Sinne gewesen sein mögen, gab und gibt es doch lebendige Akteurinnen, die dieses Stigma und die dazugehörigen Beschimpfungen auf sich nahmen, ihm möglicherweise trotzig entsprachen und sich nicht darum scherten. Ja, jetzt mal zu den alten Jungfern. Das war jetzt wieder mal ein bisschen so mehr was Theoretischeres und wir haben ja aber auch immer so Sachen aus dem Leben dabei und ja, weil ich mir gedacht habe, dass bestimmt auch manche neugierig sind, was ist diese Gwendolin für ein Mensch und so, dachte ich mir, ich könnte mal aus der Nummer 1 noch ein bisschen was aus meiner biografischen Fiktion, also so eine Geschichte über mich selber und wie es mit mir so gekommen ist mit der Schlamperei. Da lese ich einfach auch noch mal ein bisschen was dazu und gerne könnt ihr ja, natürlich auch später alle möglichen Fragen an mich stellen und ich schaue dann, ob ich was dazu sagen will. Also, den Text, den ich jetzt vorlese, habe ich im Dezember 2004 geschrieben, auch schon wieder eine ganze Ecke her. Inzwischen hat sich in meinem Leben schon wieder einiges bewegt. Habe ich da geschrieben in der Nummer, die dann im Juni 2006 erschienen ist. Na, jetzt inzwischen hat sich da noch sehr viel mehr bewegt. 2006, wenn ich gewusst hätte, was ich jetzt mache an polytechnischen Herausforderungen, wäre ich wahrscheinlich in Ohnmacht gefallen. Also ich, es ist immer gut, dass ich es nicht vorher weiß. Zu welchen bekloppten Taten ich auch noch in der Lage bin. Ja, genau. Also, aber hier jetzt mal so was von früher. Schlamperei im Zeichen der Jungfrau. Eine autobiografische Fiktion von Gwendolin Altenhöfer. Ich wollte ja schon seit jüngsten Jahren die Welt vor allem möglichen Übel retten. Zum Beispiel vor dem Übel von Klischees und Vorurteilen. Dafür habe ich dann schon mit 12 weiße Haare bekommen, um zu beweisen, dass hohes Lebensalter und die Weisheit des Haupthaares nicht zwingend miteinander gekoppelt sind. Sogar noch bevor mir meine Natur so hilfreich zur Seite sprang, war ich schon eifrig in der Mission unterwegs, die Beurteilung von Menschen nach Äußerlichkeiten zu boykottieren. Das tat ich zum Beispiel, indem ich streng den Anweisungen meiner Mutter folgte und alle Kleidungsstücke genau der Reihe nach anzog. Immer das oberste von jedem Stapel, ohne Rücksicht auf die Kombination von Muster und Farbe von Hose, Oberteil und Strümpfen. Meiner Mutter gefiel das gar nicht, doch konnte sie ihre Devise auch nicht so leicht zurücknehmen, weil sie gleichzeitig mit meinen Schwestern im Clinch lag. Die zogen immer dieselben Klamotten an, auch wenn das begehrte Stück gerade erst aus der Wäsche gekommen war und daher ganz unten im Stoß lag, was dem Wunsch meiner Mutter nach gleichmäßiger Abnutzung aller Kleidungsstücke zuwiderlief. Ein weiteres Betätigungsfeld fand ich im Bereich der Astrologie. Es erreichte mich nämlich ebenfalls schon in jungen Jahren, übertragen von Zuckerstückchen und Frauenzeitschriften, die Nachricht, dass Jungfrauen ordentlich seien. Jungfrau, 24.08. bis 22.09. pünktlich, ordentlich, genau. Und ich bin eine unschuldige Jungfrau. Durch das Datum meiner Geburt dazu gemacht, wofür ich ja nun wirklich nichts kann. Mir war sofort klar, diese unbegründete Zuordnung von Eigenschaften zu Menschen muss bekämpft werden. Wie die vielen anderen Zwangsjacken, in die meine Erscheinung auf dieser Welt andauernd gesteckt wurde, sobald ich nicht mehr allein im Raum war. Der festen Überzeugung, dass mein leuchtendes Beispiel in seiner strahlenden Schönheit auch die hintersten Ecken der unaufgeklärten Gesellschaft um mich herum erreichen würde und einmal von diesem Schein erreicht, kein Mensch mehr die Schlüssigkeit offensichtlicher Tatsachen würde leugnen können, beschloss ich auf der Stelle, unordentlicher und unordentlicher zu werden. Damals hatte ich noch keine von diesen ernüchternden Heimsuchungen durch die unerbittliche Realität erlebt, die mir später klar machten, dass sich die herrschenden Wahrnehmungsmuster mühelos in der Lage sehen, ihren Schatten derart auf mein leuchtendes Vorbild zu werfen, dass nicht nur der wandelnde Gegenbeweis, der ich zu sein glaubte, überdeckt wird, sondern sogar der Anschein erweckt wird, ich sei eine Bestätigung dessen, was alle schon immer wussten, zum Beispiel eine ordentliche Jungfrau. Oder auch eine kurzhaarige Lesbe. als ich mir nämlich kurz nach meinem Coming-out das erste Mal im Leben aus eben jenem aufklärerischen Streben heraus die Haare wachsen ließ, widerfuhr mir eine solche Heimsuchung durch den Mund einer Freundin. Diese Freundin sagte, dass ich lange Haare hätte wie ein Junge. Also auch mit langen Haaren sah ich kurzhaarig aus. Ich hatte nun also den Wunsch, unordentlicher zu werden, was ich nicht war, sondern eher penibel, wenn ich ehrlich bin. Damals war mir auch noch nicht klar, dass anderswo eine Horde astrologisch bedruckter Zuckerstückchen saß und sich ins Fäustchen lachte, weil ich mit meinem aufklärerischen Weltverbesserungseifer genau ihren stellaren Vorhersagen für Jungfrauen entsprach. Jungfrau, 24.08. bis 22.09. Hohe Ideale, betätigt sich gern als Friedensstifterin und Weltverbesserin. Und wie ist das nun zu verstehen, eine schlampige Jungfrau? Naja, das mit der Jungfrau ist ja klar, das bin ich von Geburt und das bin ich vom Verhalten. Das sagen jedenfalls die Knaben in den Schulklassen, die ich in meiner Freizeit mit dem Aufklärungsprojekt Lesbisch-Schwule Lebensweisen besuche. Sie haben keine Zweifel, dass ich eine Jungfrau bin, weil ich noch nie Sex mit einem Mann hatte. Die Mädchen ihrerseits sind sich meiner Jungfräulichkeit nicht ganz so sicher und fragen mich dann mit großem Interesse, ob ich tatsächlich noch ein unversehrtes Jungfernhäutchen habe. Das weiß ich allerdings nicht, weil es mich überhaupt nicht interessiert. Genauso wie ich nicht weiß, wie groß ich bin. Wozu brauche ich das auch? Ich bin schließlich kein Laster, der die Angaben der Brückendurchfahrtshöhe mit seiner Größe vergleichen muss, um zu wissen, ob er drunter durchkommt. Und für Informationen über die Unversehrtheit meines Jungfernhäutchens hatte ich bisher auch keine alltagspraktische Verwendung. Dass ich als anständige alte Jungfer auf die Welt gekommen bin, das weiß ich auch so. Und da kommt es auf ein Häutchen hin oder her nun wirklich nicht an. Und dafür brauche ich auch keine Vorschriften befolgen, wie viel Sex ich mit wem haben muss oder nicht haben darf. Ich bin also eine Jungfer von Geburt und aus Überzeugung, auch wenn ich noch nie mit einem Mann und erst mit zwei Frauen im Leben geküsst habe. Hat sich inzwischen ein bisschen vermehrt, das mit den Frauen. Und das noch nicht mal gleichzeitig, obwohl ich schon stolze 31 Jahre auf dem Buckel habe. Jetzt bin ich gerade 37 geworden letzte Woche. Und inzwischen noch viel mehr weiße Haare, für die ich aber immer noch nicht alt genug bin. Wie konnte sich meine Jungfräulichkeit so viele Jahre halten? Nun, durch reine, unverdorbene Schlamperei, würde ich sagen. Geborene Jungfrau, die ich war, interessierte ich mich weder mit 9, noch mit 14, noch mit 18 Jahren für Sex. In Klammern Jungfrau, 24.08. bis 22.09. der Erotik steht sie skeptisch gegenüber. Und den ganzen verliebt, verlobt, verheiratet Terror hielt ich für eine weitere Finte des Patriarchats, um Frauen dazu zu kriegen, keine eigenen Interessen zu entwickeln, sondern unter völliger Verleugnung ihrer geistigen Kräfte sinnlos Männern hinterherzulaufen und sich in deren Augen lächerlich zu machen. Womit sie ziemlich ausgeschaltet waren und dem feministischen Kampf nicht zur Verfügung standen, was das Schlimmste daran war. Jungfrau, 24.08. bis 22.09. Weil gerade die Jungfraugeborenen ein äußerst kritisches Urteilsvermögen besitzen, wird selbstverständlich auch das gesellschaftlich vorgegebene Beziehungskonzept einer kritischen Prüfung unterzogen und gegebenenfalls durch ein eigenes ersetzt. Stand wirklich so im Internet. In diesem Fall schien es allerdings angesichts der Allgegenwart des Phänomens der Liebe sogar mir unmöglich, die Welt davon zu befreien. Doch wenigstens meine eigene Haut wollte ich davor retten. Ich verweigerte deshalb die Aufnahme jeglicher Informationen zum Thema, übte mich in gemischgeschlechtlichen Situationen in intensiver Ignoranz dieser bestimmten Interaktionsebene und entwickelte keinerlei sexuelles Empfinden. Nicht gerade besonders schlampenhaft? Ganz im Gegenteil. Meine MitschülerInnen hätten sich zwar sicher schwer getan, meinen ahnungslosen, keuschen Lebenswandel als ein typisches Schlampenverhalten zu erkennen, aber das ging mir damals genauso. Und welche kann das auch wundern bei den vielen irreführenden Verwendungen des Wortes Schlampe damals wie heute? Das passiert ja oft mit Wörtern, deren Bedeutung von außerhalb der patriarchalen Ordnung gespeist wird. Sowas höre ich auch in meinen aufklärerischen Schulklassenbesuchen immer wieder. Da sprechen die Kinder zum Beispiel von schwulen Matheaufgaben oder von schwulen Säuen, ohne dass sich ihnen die Haare sträuben, wo doch Säue höchstens lesbisch sein können und Matheaufgaben beim besten Willen kein Liebesleben haben, soweit ich weiß. Und Schlampe, das ist für mich eine, die eigensinnig und selbstbestimmt ihr Beziehungs-, Liebes- und Sexualleben gestaltet Und genau das habe ich ja wohl getan, als ich mich in meiner Jugend dem Sexdruck entzog und ein Leben ohne Verlieben wählte. Um mich noch besser gegen die Sex- und Verliebenspflicht abzuschirmen und natürlich um meiner jungfräulichen Ambition zur Weltrettung in organisierten Bahnen nachgehen zu können, plante ich dann meinen Eintritt ins Kloster. Dabei lockte nicht nur die Freiheit vom Paarzwang, sondern auch die Aussicht auf ein großes Beziehungsnetz voller Schwestern. Ein Netz mit weltweiten Dimensionen. Ja, das geht dann noch so eine Weile so weiter. Aber ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit. Deswegen vielleicht noch mal kurz was aus der neuesten Quakel. So. Und zwar ist das jetzt hier so eine aus der Serie Im falschen Körper. So. Wie ich feststellen musste, ist da nicht allen ganz klar geworden, dass es eine Anspielung auf das Konzept vom falschen Körper aus dem Bereich der Transsexualität ist. Also hier die Reihe heißt im Wortlaut Begnadete Körper. Und das Interview hier ist Monogame Seele in polygamem Körper. Und das Interview ist mit Patti. Patti ist 33 Jahre alt und ein begnadetes Flittchen. Begnadet, weil sie die Fähigkeit hat, sich und andere schnell und mit großem Vergnügen für die körperlichen Freuden, die das lesbische Leben bereithält, zu begeistern. Sie beherrscht die Kunst der Affären, des One-Night-Stand, aufgewärmten Sex mit Exen und zufälligen mit Freundinnen. Mit so ungefähr 50 bis 100 Lesben im Bett gewesen zu sein, ruiniert natürlich den Ruf. Was läge da näher, als sich den Schlampen in die Arme zu werfen? Aber wenn es um Beziehungen geht, ist Patti monogam. Aktiv monogam sogar, hat sie doch keine ihrer drei längeren Beziehungen bisher betrogen. Wir konnten sie für ein exklusives Interview gewinnen. Die Krake. Es gibt ja viele, die jammern, dass sie keine finden, dass die Lesben nicht für Sex ohne Liebe zu haben sind. Du hast damit anscheinend keine Probleme. Wie machst du das? Wie und wo lernst du sie kennen? Klappt das immer gut oder erwischst du auch manchmal welche, die was anderes wollen als du? Wie oft gibt es danach Schwierigkeiten, weil ihr unterschiedliche Vorstellungen habt, was das jetzt sein oder werden soll? Eine Beziehung, eine Affäre, ein One-Night-Stand. Vielleicht nochmal zum Hintergrund. Also diese drei längeren Beziehungen, die waren monogam und in Zeiten ohne so eine Art Beziehung war das dann mit diesen 50 bis 100 anderen Frauen, ne? Also, genau. Also auf diese 25 Fragen der Krake sagt Patti, ja, das ist natürlich schwierig, weil ich finde natürlich schon welche, die sich augenscheinlich darauf einlassen, aber ich habe insgesamt nur 4 gefunden, die sich dran gehalten haben. Alle anderen haben sich dann doch verliebt, obwohl was anderes vereinbart war. Mir ist das auch mal passiert, dass ich mich verknallt habe, aber das habe ich dann nicht gesagt, weil ja vereinbart war ohne Liebe. Und ich mag ja Regeln und dann muss ich mich auch selber dran halten. Und wo ich sie finde? Naja, im Freundeskreis und in der Disco nach wie vor. Obwohl ja alle sagen, dass du in der Disco keine kennenlernst. Aber meine letzten 2 Beziehungen habe ich auch in der Disco kennengelernt. Und einen miesen Ruf musst du haben. Weil dann ist die Hemmschwelle der anderen auch niedriger, weil das Risiko eines Korbes geringer ist. Weil sie wissen, dass ich für sowas offen bin. Damals, wie sie mich so als sexsüchtig hingestellt haben, habe ich ja gedacht, das ist schlecht. Aber dann hat sich herausgestellt, dass es gut ist. Und wichtig ist auch, dass man den familiären Rückhalt hat, der die Lebensweise unterstützt. Die Albert, die hat es immer gut gefunden und mich in meiner Lebensführung unterstützt. Und da ist eben die Fußnote, selbst ihre Familienverhältnisse gestalten Schlampen nach Gutdünken. Und Patti dünkte die Frau Albert eine gute Mutter. Und dann hat sie sich die einfach ausgewählt. Und Recht hat sie behalten. Genau, es ist jetzt quasi das Interview von Frau Albert mit ihrer Tochter. die, wo sich doch noch verknallt haben, das ging dann schon immer mit einer Dramatik ab, weil sie sich ja schon dran halten wollten und das aber nicht geschafft haben. Und dadurch wurde es kompliziert und dann wurde das beendet. Die Krake. Und dann hast du nie gedacht, schon wieder so ein Drama, jetzt langt's, ich versuch das nicht nochmal? Nö, weil überall, wo es schön war, gibt's auch mal Drama. Wie bei der Beziehung halt auch. Und zu den meisten habe ich jetzt auch noch einen guten Kontakt. Die Krake. Es wird ja oft abgewertet, wenn eine schnell mit vielen anderen Lesben Sex hat. Was gefällt dir daran und was findest du schön dran, schnell in Körperkontakt zu kommen? Patti? Ich finde das auch Körpersprechen und ich finde es nicht verwerflich, auch schnell mit einer mit dem Körper zu sprechen und nicht nur mit dem Mund. Weil das kann ja auch einfach nur ein Spaßgespräch sein mit dem Körper. Also bei mir hat das nur deswegen zu einem schlechten Ruf geführt, weil ich das offen mache und nicht heimlich. Aber meine lebenslange Erfahrung in der Lesbenszene und auch hinter der Bar hat mir gezeigt, dass mehr Lesben, als man denkt, Schlampen sind. Sie müssen nur genug Alkohol getrunken haben und die Freundin darf nicht dabei sein. Ich habe da oft Angebote bekommen hinter der Bar und da war mir nie langweilig, wie ich da gearbeitet habe. Ich bin aber auch oft vorgegangen und habe welche auseinandergezogen, die ich kannte und habe gesagt, die kennen euch alle, die hier sind und nur weil eure Freundinnen gerade nicht dabei sind, heißt das nicht, dass die alle, die hier sind, es ihnen nicht verraten werden, was ihr hier macht. Die Krake, wie wichtig ist Sex für dich? Wichtig, sehr wichtig, weil es halt mehr Arten zu sprechen gibt als nur die verbale Art und ich finde, man muss sich in allen Sprachen verstehen. Genau. So viel von Patti. Jo, jetzt ist so die Zeit ungefähr durch, glaube ich, von einer Stunde. Dann war ja die Idee, dass es so im Anschluss auch noch Gespräche und Diskussionen geben könnte. Vielleicht gemeinsamen Gesang oder so, ne?